So, ich habe meine Predigt heute dem Namen gütig gegeben. Vielleicht könnt ihr die Folie schon mal auflegen. Das ist ein Bild, was ich gefunden habe, was ich ganz interessant fand. Könnt ihr entdecken, was das ist oder erkennen, was das ist? Genau, das ist ein Engel. Das Bild heißt wohl Engel der Güte und ist von einer Gabriele Diane Bode gemalt worden. Ich kenne sie nicht, keine Ahnung, aber ich fand das cool. Das hat mich irgendwie inspiriert. Und genau, es geht tatsächlich um die Güte Gottes. Und ich habe die Predigt in zwei Teile hauptsächlich aufgeteilt. Der erste Teil ist, Gott ist gütig. Und der zweite Teil ist, du bist gütig. Fangen wir mal an mit Gott ist gütig. In der Bibel steht, du bist ein Gott, der vergibt, gnädig, barmherzig, geduldig und von größer Güte ist. Das hat Nehemia gesagt. Und David sagt in dem Psalm, die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue. Also Gott ist nicht nur gütig, sondern eigentlich alles, was er tut, ist irgendwie Güte. Ist geprägt von Güte. Auch wenn wir manchmal denken, dass es nicht so ist. Aber die Bibel sagt, dass egal, was Gott tut in unserem Leben, ist letztendlich Güte. Und als er Mose begegnet ist, auf dem Berg Sinai war das, glaube ich, wo er das erste Mal die 10 Gebote bekommen hat. Da hat er ja sich mal Mose richtig offenbart und ist an ihm vorbeigezogen. Und was ich interessant finde, ist, dass Gott dort auch gesagt hat, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und ich fand das total interessant, dass Gott Güte im Zusammenhang mit seinem Namen irgendwie bringt. Und es gibt eine andere Übersetzung, eine englische Übersetzung, ich werde sie mal ins Deutsche übersetzen. Da sagt Gott, oder da wird das halt so übersetzt, dass ich werde dir klar machen oder ich werde deutlich machen, wer ich bin. Und ich will oder werde nett sein oder freundlich sein zu denen ich nett sein will oder freundlich sein will. Und ich werde Gnade haben denen, denen ich Gnade geben will. Ich finde das hier in dieser englischen Übersetzung, dass das noch mehr irgendwie rüberkommt, dass Gott von sich denkt dass, oder von sich sagt, ich bin Güte. Ja, das ist letztendlich nicht ganz, also der Name Gottes ist Jehova oder er hat dann gesagt Jahwe, ne? Aber letztendlich bringt er das mit diesem Namen irgendwie zusammen. Ich bin Güte. Und ich entscheide auch, wem ich Güte gebe. So. Jetzt im Neuen Testament sagt Jesus in Matthäus 11, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Auch hier sagt Jesus wieder von sich, ich bin gütig und demütig. Andere Übersetzungen übersetzen dann dieses Wort Güte mit sanftmütig oder mit freundlich, aber letztendlich ist damit die Güte von Jesus gemeint. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, also vielleicht irre ich mich, aber ich meine, dass ich mich nicht irre. Ich bin mir nicht ganz sicher, nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, dass Jesus im Neuen Testament, das sind die einzigen Aussagen, die er über sich gemacht hat, was seinen Charakter angeht. Ich glaube, es gibt nicht eine andere Stelle, wo er von sich irgendwas anderes behauptet. Er hat viele andere Aussagen über sich gemacht, wie zum Beispiel, dass er und sein Vater eins sind oder dass er der Weg zu Gott ist, dass er das Leben ist, dass er die Wahrheit ist, dass er das Licht ist, dass er das Brot des Lebens ist und so weiter und so fort. Aber ansonsten gibt es nicht eine einzige Stelle, glaube ich, im Neuen Testament, wo Jesus sich selbst beschrieben hat, so mit einer Charaktereigenschaft. Das ist die einzige Stelle, an die ich mich erinnern kann. Und genau an dieser Stelle sagt er von sich, ich bin gütig und demütig. Was ich auch spannend finde, ist, dass nirgendwo, also zumindest habe ich es nicht bewusst gefunden oder so, ich glaube, Gott hat nirgendwo in der Bibel gesagt, dass er Liebe ist. Und auch Jesus hat das nie von sich behauptet, dass er Liebe ist. Das fand ich interessant. Andere sagen, dass Gott Liebe ist. Und Jesus sagt, Gott hat die Welt geliebt und so weiter. Und Johannes ist ja der Apostel der Liebe sozusagen. Der hat ja Jesu und Gottes Liebe begriffen, sage ich mal. Und er schreibt in seinen Briefen sehr viel davon, dass Gott Liebe ist. Aber Jesus hat das von sich nie gesagt. Und auch Gott, meine ich, hat das noch nie von sich gesagt. Stattdessen hat er immer nur gesagt, dass er gütig ist. Und auch Jesus sagt, er ist gütig und freundlich. Aber er hat nicht gesagt von sich, dass er die Liebe ist. Ist er trotzdem. Und Güte ist ja ein Teil der Liebe. Aber ich fand das interessant. Warum hat Jesus nie von sich behauptet, dass er Liebe ist? So. Ich habe keine Ahnung so richtig, warum das so ist. Also eine These, die ich habe für mich, ist, dass ich mich frage, Liebe ist so abstrakt. Liebe ist, was ist Liebe? Keine Ahnung. Das ist nicht greifbar. Aber Güte ist greifbar. Weil Güte drückt ein Handeln aus, eine Tat aus, mit der jemand Liebe letztendlich erfährt. Aber Liebe, wenn Jesus sagt, ich bin liebenswürdig oder ich liebe, ja, aber was heißt denn das, dass du liebst? Und deswegen, glaube ich, hat Jesus nie von sich behauptet, dass er Liebe ist, sondern stattdessen gesagt, ich bin freundlich zu euch. Ja, weil damit konnten die Leute was anfangen. Der ist nett, der ist freundlich, der ist sanftmütig, der ist milde, ja, der ist wohlwollend uns gegenüber. Und ich fand das spannend, dass wie gesagt, im Alten Testament und im Neuen Testament, ich habe nichts gefunden, vielleicht findet jemand was und ich habe es einfach nur übersehen. Ich kenne jetzt auch nicht die ganze Bibel auswendig, aber ich behaupte, dass ich mich nicht irre und dass es die einzige Aussage ist, die Jesus von sich tatsächlich so geäußert hat, wo es um sein Wesen und oder um seinen Charakter geht. Alles andere sind nur Geschichten sozusagen, aus denen man heraus interpretieren kann, wie sein Wesen ist, ne? Aus denen man was schließen kann. Aber so richtig, dass er von sich gesagt hat, das und das bin ich, fällt mir nur diese eine Stelle ein. Und es ist irgendwie die einzige Eigenschaft, die er von sich sozusagen im Neuen Testament hinterlassen hat. Ne? Fand ich spannend. So, jetzt ist die Frage, was ist eigentlich, oder was sind die eigentlich die Eigenschaften von Gottes Güte? Ich habe da jetzt mal in der Bibel geforstet, ich habe irgendwie, keine Ahnung, fast 200 Verse oder so gefunden, wo es um die Güte Gottes geht und ich habe versucht, das Ganze mal zu clustern und verschiedene Eigenschaften daraus hervorzubringen. Ne? Fangen wir mal mit der ersten an. Zum Beispiel sagt die Bibel, dass Gottes Güte ewig währt. Ja, und da habe ich einen Vers mitgebracht, zum Beispiel aus Chronik, Kapitel 16, 34. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Oder in dem Psalmen 25, 6. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. In Psalm 118. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Es sage nun Israel, seine Güte währet ewiglich. Es sage nun das Haus Aaron, seine Güte währet ewiglich. Es sagen nun die den Herrn fürchten, seine Güte währet ewiglich. Dann Psalm 136 ist überhaupt der Psalm der Güte. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, denn seine Güte währet ewiglich. Danket dem Gott aller Götter, denn seine Güte währet ewiglich. Ich habe da jetzt Punkt, Punkt, Punkt gemacht, weil dieser Psalm hat 26 Verse und ihr könnt mal raten, wie oft dort vorkommt, dass seine Güte ewiglich währt. Genau, 26 Mal. Also dieser ganze Psalm besteht eigentlich nur aus dieser Aussage, dass Gottes Güte einfach immer währt. Nie aufhört, immer gewesen ist und nie aufhört. Und in Chronik habe ich eine spannende Stelle noch gefunden. Da geht es darum, dass David den Tempel irgendwie einweiht die Bundeslade, nicht den Tempel. Den Tempel hat ja Salomo gebaut, aber als er die Bundeslade dann nach Jerusalem geholt hat, ne? Und dann wird da irgendwie gefeiert und dann gibt es irgendwelche Aufteilungen, die er gemacht hat. Und da gibt es Heman und Jedutun. Keine Ahnung, wer das ist, aber die waren bestimmt den ganzen Tag lang irgendwie mit Trompeten und Zimbeln und Saitenspiel irgendwie zu danken, dass Gottes Güte ewiglich währt. Ich finde das krass, dass da jemand den Job bekommen hat, irgendwie diese Familie hat diesen Job bekommen, den ganzen Tag lang nur Gottes Güte zu preisen. Und irgendwie immer wieder auszurufen, dass Gottes Güte ewig währt. damit das Volk Israel das nicht vergisst. Ich finde das absurd irgendwie. Das kann ich mir nicht vorstellen heutzutage, dass da jemand den ganzen Tag nur diesen Job hat. Einfach nur immer wieder Gottes Güte ist ewiglich. Und das dann irgendwie mit Trompeten immer wieder auszublasen sozusagen. Ich fand das krass. Also irgendwie muss es wohl wichtig sein, dass die Menschen es nicht vergessen, dass Gottes Güte ewig bleibt. So, ich weiß nicht, ob ihr erraten werdet, was das gleich ist. Ich löse das noch nicht auf. Ich habe jetzt einfach mal hier Gottes Güte in die Mitte gepackt und das Wort ewig. So, wir bauen uns mal was zusammen. Die zweite Eigenschaft Gottes Güte ist allgegenwärtig. Die ist immer überall da. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Keine Ahnung, wie es euch geht, aber wenn ich in die Erde gucke, dann weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Erde voll der Güte des Herrn ist, so auf den ersten Blick. Da ist so viel Trostlosigkeit, so viel Traurigkeit, so viel Verbrechen und. Und trotzdem hat David das irgendwie erkannt, dass in all dem, wo wir Menschen versagen, immer noch Gott ist und dass Gottes Güte immer noch da ist und dass die ganze Erde eigentlich bedeckt ist mit der Güte Gottes. Und dann sagt er zum Beispiel in den anderen Psalmen, Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Herr, die Erde ist voll deiner Güte, lehre mich deine Gebote. Also komplett umschlossen die Erde mit der Güte Gottes. Egal, ob wir sie wahrnehmen oder nicht, aber sie ist da. Dann ist Gottes Güte jeden Tag da, nicht nur allgegenwärtig, nicht nur ewig, sondern auch jeden Tag neu da. Zum Beispiel sagt David zu so einem Tyrann, was rühmst du dich der Bosheit, da doch Gottes Güte noch täglich währt. Und im Psalm 42 sagt er, am Tage sendet der Herr seine Güte und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Jeden Tag ist Gottes Güte da. Gottes Güte gilt allen Menschen. In Psalm 145 steht, der Herr ist allen gütig und erbarmt sich aller seiner Werke. Und in Lukas sagt Jesus, wir sollen unsere Feinde lieben, Gutes tun, leihen, ohne was dafür zurückzuerhoffen. Und warum? Weil wir dann Kinder des Höchsten sein werden. Und dann betont er nochmal, er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Also trotz dieser ganzen Bosheit in dieser Erde ist einfach Gottes Güte da, weil er auch gegenüber den Undankbaren und Bösen immer noch gütig ist, die ihn nicht suchen, die ihn verachten. Also ob ihr das schon erkennen könnt. Simon hat gesagt, ist das Galgenraten? Mal gucken. Gottes Güte ist groß. Wie groß ist deine Güte, Herr, die du bewahrt hast, denen, die dich fürchten und erweisest vor den Menschen, denen, die auf dich trauen. Denn deine Güte ist groß über mir. Du hast mein Leben errettet aus der Tiefe des Todes. Das könnte Galgenraten sein, oder nicht? Gottes Güte ist wunderbar und köstlich. Gelobt sei der Herr, denn er hat seine wunderbare Güte mir erwiesen in einer festen Stadt. Oder Psalm 36, wie köstlich ist deine Güte, Gott. Und zuletzt sagt David, dass Gottes Güte besser ist als Leben. Im Psalm 63, denn deine Güte ist besser als Leben, meine Lippen preisen dich, so will ich dich loben mein Leben lang. Es gibt sogar so ein Lied dafür, ne? Also, kennt ihr das? Irgendwie, Herr, deine Güte ist besser als Leben und so weiter. So, der Galgen ist fertig. Also, das waren jetzt die Eigenschaften von Gottes Güte. Es ist ewig, es ist allgegenwärtig, es ist besser als Leben, es ist für alle da, und zwar jeden Tag, ist wunderbar und köstlich und sehr, sehr, sehr groß. So wie Gottes Herz groß ist. Dann habe ich jetzt eine Unterüberschrift mir überlegt, weil das, was ich jetzt beschrieben habe, ist das, was Gottes Güte ist. Aber die Frage ist, wie äußert die sich uns gegenüber? Und auch da habe ich ganz, ganz viele Bibelverse gefunden, weil Gott ist tatsächlich gütig zu den Menschen. Zum Beispiel habe ich gefunden, dass Gottes Güte segnet, auch materiell segnet. Da sagt zum Beispiel Nehemia: Und sie eroberten feste Städte und ein fettes Land und nahmen Häuser voller Güter in Besitz, ausgehauene Brunnen, Weinberge, Ölbäume und Obstbäume in Menge. Und sie aßen und wurden satt und fett und lebten in Wonne durch deine große Güte. Finde ich witzig, dass das nochmal betont wird, sie wurden fett. Ja, keine Ahnung. Also scheinbar ist auch Wohlstand ein oder kann Wohlstand ein Teil Gottes Güte sein. Aber nicht nur materiell segnet Gottes Güte, sondern hier sagt David: Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Breite deine Güte über die, die dich kennen, und deine Gerechtigkeit über die Frommen. So, der Galgen geht weiter. Gottes Güte segnet. Und Gottes Güte macht dich stark und fest. Denn der König hofft auf den Herrn und wird durch die Güte des Höchsten nicht wanken. Also auch der Thron zum Beispiel des Königs ist stabil. Die Menschen sind stabil, die sich auf Gottes Güte verlassen. Also stärkt und festigt. Gottes Güte hilft, in der Wahrheit zu wandeln. Da sagt David zum Beispiel: Denn deine Güte ist mir vor Augen und ich wandle in deiner Wahrheit. Ich finde es interessant, dass wenn man Gottes Güte sozusagen vor Augen hält, dann hilft das wohl einem, die Wahrheit nicht zu vergessen. So war das jedenfalls bei David. Also in der Wahrheit wandeln. Gottes Güte gibt Schutz. Das hatten wir eben gerade auch schon gelesen. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Oder im Psalm 40: Ich verhehle deine Güte und Treue nicht vor der großen Gemeinde. Du aber, Herr, wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir wenden. Lass deine Güte und Treue alle Wege mich behüten. Dann im Psalm 59: Ich aber will von deiner Macht singen und des Morgens rühmen deine Güte, denn du gibst mir Schutz und Zuflucht in meiner Not. Psalm 61 nochmal: Du wolltest dem König langes Leben geben, dass seine Jahre wären für und für, dass er immer throne vor Gott, lass Güte und Treue ihn behüten. Also Gottes Güte beschützt uns. Kann jemand schon erkennen, was das ist? Okay. Das ist doch kein Galgen. Gottes Güte erhört unser Gebet. In Psalm 66 sagt David: Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Ich aber bete, Herr, zu der Zeit der Gnade, Gott, nach deiner großen Güte, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Und nochmal 69: Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich. Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit. Noch ein Ast, er erhört unser Gebet. Wir sind noch nicht fertig. Gottes Güte hilft und rettet in der Not. Wende dich, Herr, und errette meine Seele, hilf mir um deiner Güte willen. Beweise deine wunderbare Güte, du Heiland derer, die Zuflucht suchen vor denen, die sich gegen deine rechte Hand erheben. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Mache dich auf, hilf uns und erlöse uns um deiner Güte willen. Denn deine Güte ist groß über mir, du hast mein Leben errettet aus der Tiefe des Todes. Also Gott rettet und hilft durch seine Güte. Und ich fand jetzt auch interessant, dass David immer wieder so gebetet hat: Gott, erinnere dich daran, wer du bist. Also erinnere dich an dein Wesen, an deinen Namen, du bist Güte. Und wenn du es schon nicht tust, weil ich es verdient habe oder so gerettet zu werden, dann tue es um deiner Güte willen, damit Gottes Güte irgendwie geehrt wird. Gottes Güte tröstet auch. Auch da wieder David: Gott, du labst die Elenden in deiner Güte. Oder: Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich. Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit. Das ist noch ein weiterer Ast. Gottes Güte gibt Hoffnung. Das ist der nächste Ast. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. So, der Baum ist fast fertig. Ich habe noch was. Gottes Güte führt zur Umkehr und vergibt. Der Herr ist mir erschienen von Ferne. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Das hat Gott mal zu Jeremia gesagt. Oder Jeremia dann zu dem Volk Israel. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Das hat Paulus zu den Römern geschrieben. Und in dem Psalm sagt David, gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen. Gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit, Herr, um deiner Güte willen. Dann nochmal Psalm Davids, der Psalm 51. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Gottes Güte vergibt uns und führt uns auch zur Buße. So, dann fangen wir mal an mit dem nächsten Teil. Du bist gütig. Jetzt haben wir angeschaut, dass Gott Güte ist, dass er gütig zu uns ist. Und Gott sagt, dass wir als Kinder des Lichts wandeln sollen im Licht Gottes. Und ein Teil dieses Lichtes ist Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Wir sollen gütig sein zu anderen Menschen. Zum Beispiel sagt Paulus in Philippa auch nochmal, eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Warum? Weil Gott nah ist. Also so nach dem Motto, verliert keine Zeit. Jesus ist bald da. Lasst allen Menschen eure Güte kundtun. Und in Sacharja sagt Gott zu dem Volk Israel, so sprach der Herr Zebaoth, richtet Recht und ein jeder erweise seinem Bruder und Schwester Güte und Barmherzigkeit und bedrückt nicht die Witwen, Waisen, Fremdlinge und Armen und denke keiner gegen seinen Bruder oder Schwester etwas Arges in seinem Herzen. Und Jakobus vergleicht die Güte mit der Weisheit, ne? Also die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frage ist, wie kriegen wir eigentlich Güte, wenn wir gütig sein sollen? Wie bekommen wir Güte? Und wie Jakobus hier die Güte mit Weisheit vergleicht, in einem anderen Kapitel sagt er dann, wenn uns Weisheit mangelt, dann sollen wir Gott darum bitten und er wird uns die geben. Also ich schlussfolge daraus, dass wir als Kinder Gottes einfach Güte in uns hineingelegt bekommen haben. Und die Bibel sagt auch in Galater, dass eine der Früchte des Geistes eben auch Güte ist. Das heißt, diese Frucht ist in uns drin oder dieser Samen ist in uns drin. Der kann wachsen, wenn wir Güte üben. Und wenn uns nicht Güte reicht, dann können wir Gott um Güte bitten. So wie Jakobus sagt, wenn uns Weisheit nicht reicht, dann sollen wir Gott darum bitten, er gibt uns die. Und dann vergleicht er die Weisheit mit Gottes Güte. Ne? Ich habe in Wikipedia mal nachgeschaut, was so Güte eigentlich bedeutet, also was ja, andere, wie andere Güte definieren. Und da steht, unter Güte versteht man eine freundliche, wohlwollende und nachsichtige Einstellung gegenüber anderen. Elemente von Güte sind Gutes tun, Gnade üben, Wohlwollen und Barmherzigkeit. Als Gegenteil von Güte bzw. Herzensgüte werden Strenge oder Unnachgiebigkeit angesehen. Also letztendlich geht es darum, anderen Menschen gegenüber freundlich zu sein, wohlwollend zu sein, nachsichtig zu sein, Mitgefühl zu haben, weniger streng zu sein, sondern milde zu sein und vom Prinzip her genau das, was dieser Baum weitergehst, den Baum, den wir gerade aufgebaut haben. Also all das, was Gott gemacht hat. Gott beschützt uns. Und ich glaube, wenn wir gütig sind anderen Menschen gegenüber, die Schutz brauchen, dann äußert sich Gottes Güte durch uns an diesen Menschen. Gottes Güte stärkt und festigt uns. Und auch wir können anderen Menschen gegenüber gütig sein und ihnen Stärke geben, sie ermutigen, sie aufrichten und stark machen. Wir können ihnen sie trösten, wir können ihnen Hoffnung geben, so wie Gottes Güte das mit uns macht. Ja, wir können jetzt ihre Gebete in dem Sinne erhören, wenn sie um Hilfe rufen, wenn sie Hilfe brauchen, wenn sie um etwas bitten, können wir sie erhören, können auf sie eingehen. Wir können ihnen helfen, wenn sie in Not sind, sie retten im menschlichen Sinne, wenn sie von irgendwas gerettet werden müssen, was Menschen tun können. Ne? Wir können sie segnen mit dem, was sie brauchen, egal ob das materiell ist oder mit Worten. Also letztendlich so zu sein, wie Jesus es war, als er zum Beispiel den Zachäus besucht, obwohl keiner mit dem was zu tun haben wollte. Aber Jesus war gütig und hat ihn gesehen und ist bei ihm Gast gewesen, hat mit ihm gefeiert. Und auch wir können Menschen begegnen und nachsichtig sein, die vielleicht von anderen nicht gemocht werden, die ausgestoßen sind. Wir können gütig sein, wie Jesus gütig war zu der Ehebrecherin, die versagt hat, die es verbockt hat. Und andere wollten sie steinigen und umbringen. Und Jesus sagt, ich verurteile dich nicht. Wenn die anderen dich nicht verurteilen, verurteile ich dich auch nicht. Ne? Und schickt sie wieder weg. Und er war sogar befreundet mit Ehebrechern. Ist mit denen zusammen gereist. Er war einfach gütig zu den Menschen. Er war gütig zu dem Blinden, der an der Straße saß, der geschrien hat um Hilfe, wo andere gleich ihn angefahren haben. Ey, was ne? Bildest du dir ein? Irgendwie, das ist der Meister und du schreist hier rum, bist zu laut. Jesus war gütig zu ihm, hat für ihn gebetet, hat ihn wieder gesund gemacht, hat ihn sehend gemacht. Und so gibt es viele, viele Stellen in der Bibel, wo Jesus einfach gütig war. Der eine Frau, die hinter ihm herrannte und eigentlich überhaupt nicht zum Volk Israel gehörte und auch nicht irgendwie zum Auftrag Jesu gehörte. Also Jesus hatte so seinen Auftrag, seine Mission. Und dann kommt da eine und die passt überhaupt nicht rein in seine Mission. Und er sagt auch noch zu ihr so, ich bin ja gar nicht zu euch gekommen, was habe ich mit dir zu schaffen? So. Und trotzdem erbarmt sich Jesus dann und sagt, okay, ich unterbreche mal meine Mission. Es ist zwar nicht mein Job, aber ich unterbreche meine Mission und ich bin dir gütig und hilf dann dieser Frau. Ich glaube, das Kind war ja irgendwie besessen oder so. Ne? Und Jesus befreit es dann. Wir können gütig sein zu unseren Arbeitskollegen. Also manchmal könnte ich viel, viel mehr Nachsicht haben mit Menschen, die einfach einen schlechten Job machen, muss ich einfach mal so sagen. Weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber es gibt Arbeitskollegen, wo du dich fragst, so, warum arbeiten die eigentlich? Warum sind die eingestellt? So, das, und man ärgert sich darüber und dann ertappt man sich dabei, dass man einfach nicht so gütig und nachsichtig ihnen gegenüber sind. Vielleicht haben die Schwierigkeiten mit dem Thema. Vielleicht fordert sie das zu sehr heraus. Vielleicht geht es denen zu Hause nicht gut und sie können nicht ganz dabei sein und machen deswegen sehr tollpatschige Fehler und so. Weiß man alles nicht, ne? Aber man fängt gleich an, genervt zu sein und so, weil es ja einen selber auch betrifft und man dann Dinge irgendwie nachbessern muss und so. Aber Jesus erinnert uns daran, dass wir vielleicht ein bisschen milder sein sollten mit den Menschen und nachsichtiger. Ich weiß nicht, ob nur ich als Vater das so habe oder erlebe, aber ich frage mich manchmal auch so. Ne? Ich könnte auch milder sein zu meinen Kindern. Manchmal die Balance zu finden zwischen Disziplin und Güte. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also fällt mir nicht immer leicht. So, und Güte heißt ja nicht, dass man gar keine Disziplin mehr hat, dass man nicht Regeln irgendwie mehr hat. Aber in all dem irgendwie trotzdem irgendwie nett zu sein und freundlich zu sein und verständnisvoll zu sein, können wir, glaube ich, mehr lernen, wir Väter, oder? Und auch Mütter, denke ich, geht es auch manchmal so. Wir können einfach zu so vielen Menschen gütig sein. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Missionar, der gestürzt ist und sich so an so einer Bordsteinkante irgendwie verletzt hat. Und das war irgendwie in Südamerika und es hat irgendwie 20 oder 30 Minuten gedauert, bis sich jemand seiner erbarmt hat und gütig zu ihm war und ihm aufgeholfen hat. Der hat irgendwie sein, ich weiß nicht, T-Bein oder was das ist, keine Ahnung, T-Schlüssel, ich kenne mich da nicht so aus, irgendwie gebrochen, konnte nicht mehr aufstehen und die Leute sind einfach vorbeigegangen. Haben ihm nicht geholfen. Und weiß nicht, man ist manchmal so in seinem Alltag, steckt man so drin und hat so seinen Zeitdruck und so. So ging es ja auch bei dieser Geschichte mit dem barmherzigen Samariter, diesem Leviten und dem Priester und so. Die sind alle da unterwegs gewesen, haben alle ihre Missionen gehabt. Wir sind zum Gottesdienst, die können nicht zu spät kommen. So, ne? Und dann liegt da so ein Samariter total verwundet, nicht der Samariter. Der Samariter war ja dann letztendlich derjenige, der sich dann Zeit genommen hat, um den Menschen da zu helfen. Aber dann war da einer am Straßenrand, halb tot, am Verbluten und die gehen einfach vorbei. Ich meine, war eine sehr überspitzte Geschichte von Jesus. Aber er wollte halt einfach zeigen, dass wir manchmal so unaufmerksam sind, dass wir keine Augen haben für die Menschen, die um uns herum vielleicht jetzt gerade Güte brauchen. Und echt eine andere Geschichte, die ich gelesen habe, wie man halt gütig sein kann, fand ich sehr schön, ist, da gab es ein Ehepaar, es gab einen Sturm und bei denen ist ein Baum irgendwie umgefallen und sie konnten den nicht wegkriegen, sie hatten nicht die Werkzeuge dafür und keiner konnte denen helfen oder wollte denen helfen. Die Nachbarn hatten keine Lust, keine Zeit und Freunde, niemand hat denen geholfen. Dann haben das ein paar Christen mitbekommen und als sie mal nicht zu Hause waren, sind sie dann in ihren Garten geschlichen und haben erstmal diesen Baum da kaputt gesägt, alles schön aufeinander gestapelt. Und als sie dann erfahren haben, wer das war, haben die sich bekehrt. Einfach weil die total überrascht waren von dieser Güte und Liebe, die ihnen entgegengebracht worden ist, obwohl die Menschen um sie herum, mit denen sie zu tun hatten, ihre Familie, ihre Freunde, keiner wollte denen helfen, keiner hatte Zeit. Ja, manchmal frage ich mich auch, ob man nicht da mehr tun könnte. Ne? Einfach aufmerksamer zu sein, dass Gott uns das auch zeigt, dass man das sieht, wer Hilfe braucht. Es gibt auf jeden Fall so viele Möglichkeiten, Gottes Güte weiterzugeben. Und ich weiß nicht, ob ihr die Apokryphen kennt. Das sind ja so, in der Lutherbibel gibt es noch so ein Teil, das offiziell eigentlich nicht zu der Bibel sozusagen gehört, aber bei den Katholiken und bei den Orthodoxen und so ist das auf jeden Fall ein Teil ihrer Bibel. Da gibt es auf jeden Fall ein Buch, das so ähnlich ist wie die Sprichwörter von Salomo. Sirach heißt es. Ich habe da was Spannendes gefunden. Da sagt er, die Barmherzigkeit eines Mannes oder einer Frau ist wie sein Siegelring und seine Güte wird er wie seinen Augapfel bewahren. Ich finde dieses Bild interessant. Wir sollen unsere Güte wie unseren eigenen Augapfel bewahren. Niemand von uns will sein Auge verlieren. Ja, wir passen darauf auf, weil es so empfindlich ist. Und hier sagt Sirach, wir sollten unsere Güte genau so behandeln. Auf sie aufpassen. Nicht vergessen, dass wir Güte in uns haben und dass Gott von uns erwartet, anderen Menschen gegenüber gütig zu sein. Genauso wichtig wie ein Auge zu haben. Ja. Ist genauso wichtig, wie ein Auge zu haben, sagt er letztendlich damit. Und Salomo sagt in den Sprichwörtern, wer Gerechtigkeit und Güte nachjagt, der findet Leben, Gerechtigkeit und Ehre. Und dieses Nachjagen, weiß nicht, für mich fühlt sich das so an, als ist nicht etwas, was man einfach geschenkt bekommt und dann ist es da und man muss dafür nichts tun. Also Güte kostet uns etwas. Güte ist ein Investment, was man tätigt. Man muss selber aktiv werden, um gütig zu sein, um Gutes zu tun, um Gnade walten zu lassen. Dafür muss man sich anstrengen manchmal. Aber Salomo sagt, wer das tut, wer dem nachjagt, der findet letztendlich Leben, Gerechtigkeit und Ehre. Und da kommen wir nochmal zurück zu dem Baum, den wir gebaut haben. Der war ja so ein bisschen dürr. Und David sagt, wenn wir uns auf Gottes Güte verlassen, dann werden wir sein wie ein grünender Ölbaum im Hause Gottes. Ich bin jetzt nicht so der Künstler, aber ich habe da mal ein paar grüne Blätter dran gemacht. Und dieser Baum wird dann wachsen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich wünschte mir, ich wäre so ein grünender Ölbaum, der fest verwurzelt ist. Also habt ihr vielleicht schon gemerkt, unten sind die Wurzeln und der Stamm von dem Baum. Das ist das, was Gottes Güte ist. Und all das, was die Krone ist, ist das, was er gegenüber den Menschen an Güte erweist. Und das ist das, was wir erweisen sollen anderen Menschen gegenüber. Aber immer auf dieser Basis, dass Gottes Güte ewig ist, dass Gottes Güte täglich für uns selbst auch verfügbar ist. Und ich finde dieses Bild einfach schön, dass wir dann wie so ein Baum sind, der im Haus Gottes gepflanzt ist und niemals verwelkt, immer grün blüht. Finde ich cool. Also ich wünsche mir das, dass ich so ein grüner Ölbaum bin. Weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe zum Schluss noch einen sehr, sehr schönen Bibelvers gefunden über Güte. Das sind die Klagelieder. Und da sagt Jeremia, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. Und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu hoffen. Ja, ich würde sagen, egal was du durchmachst, sagt Gott, dass er freundlich zu dir ist und dass seine Güte jeden Tag für dich neu ist und dass du dich auf diese Güte verlassen darfst und hoffen kannst, auch wenn du sie vielleicht nicht siehst. Aber die Bibel verspricht uns, sie wird irgendwann sichtbar werden. Es ist ein köstlich Ding, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu hoffen. Und die ganzen Propheten und Männer und Frauen Gottes haben das erfahren. David hat das erfahren. Er wurde immer wieder von seinen Feinden gerettet, von jeder Not, die er hatte. Er hat ja so viel durchgemacht. Also wenn man das Leben Davids so betrachtet, sein eigener Sohn hat ihn verfolgt und hat ihn vom Thron gestürzt und so. Es ist schrecklich, wie viel Verrat und Elend er erfahren hat. Und trotzdem war er fähig, immer noch die Güte Gottes zu sehen. Ich wünsche mir, dass wir diese Fähigkeit auch bewahren. Amen.